Yassif Hassan war außer sich vor Wut, als er den Flugplatz hinter sich ließ. Er konnte sich den jungen Dickstein so deutlich vorstellen, als wäre es gestern gewesen. Einen blassen Jungen, der den üppigen Körper Eila Eschforts sehnsüchtig anstarrte und hartnäckig argumentierte, dass sein Volk Palästina bekommen werde, ob die Araber nun zustimmten oder nicht. Hassan hatte ihn für lächerlich, für ein Kind gehalten. Aber jetzt lebte Dickstein in Israel. Er hatte eine Heimat gefunden. Und Hassan hatte eine verloren. Hassan war nicht mehr reich. Einst kaufte und verkaufte sein Vater Textilien in Palästina, im Libanon und in Transjordanien. Das Geschäft blühte unter britischer Herrschaft. Bis 1948 hatte die Familie überall in der Levante Läden eingerichtet und den Besitz an ihrem Heimatdorf in der Nähe von Nazareth erworben. Der Krieg von 1948 ruinierte sie. Als der Staat Israel ausgerufen wurde und die arabischen Armeen angriffen, machte die Familie Hassan den verhängnisvollen Fehler, nach Syrien zu fliehen. Sie sollte nie zurückkehren. Die Läden wurden zerstört oder von Juden übernommen und die israelische Regierung begann, das Land seiner Familie zu verwalten. Hassan hatte gehört, dass das Dorf zu einem Kibbuz gemacht worden war. Hassans Vater hatte seitdem in einem Flüchtlingslager gelebt. Seine letzte positive Tat hatte darin bestanden, einen Empfehlungsbrief für Yassif an seine libanesischen Bankiers zu schreiben. Die Bank gab ihm die Stelle. Yassif stellte einen Entschädigungsantrag an die israelische Regierung, der jedoch abgewiesen wurde. Nur einmal besuchte er seine Familie im Lager, doch was er dort sah, würde er für den Rest seines Lebens nicht vergessen. Seine Angehörigen wohnten in einer Hütte und teilten mit vielen die Gemeinschaftstoiletten. Sie waren ohne Heim, ohne Ziel oder Hoffnung. Yassif wünschte sich, Bomben auf Schulbusse werfen zu können, als er mit ansah, wie sein Vater, der einst ein großes Geschäft mit fester Hand regiert hatte, nun gezwungen war, um sein Essen Schlange zu stehen und seine Zeit mit Backgammon zu verbringen. Die Männer drückten sich in Kleidung aus zweiter Hand herum und warteten auf nichts. Ihre Körper wurden schlaff, ihr Geist wurde stumpf. Teenager stolzierten durch das Lager, zankten sich und gingen mit Messern aufeinander los. Vielleicht, weil sie keine andere Zukunftschance für sich sahen, als das stumpfe Dahinbrüten in einer mörderischen Hitze. Das Lager roch nach Abwässern und Verzweiflung. Hassan besuchte es nie wieder, obwohl er weiterhin an seine Mutter schrieb. Als Bankangestellter hatte er bescheidenen Erfolg. Er war intelligent und zuverlässig, aber seine Erziehung machte ihn untauglich für exakte Arbeit. Außerdem war sein Herz woanders. Hassan hatte immer bitteren Groll über den Verlust der Heimat empfunden. Seine Gefühle sagten ihm, dass er seinen Vater in Zeiten der Not im Stich gelassen hatte, und sein Schuldbewusstsein nährte seinen Hass auf Israel. Jedes Jahr erwartete er, dass die arabischen Armeen die zionistischen Eindringlinge vernichten würden, und mit jedem Scheitern wurde er deprimierter und zorniger. Im Jahr 1957 begann er, für den ägyptischen Geheimdienst zu arbeiten. Er war kein wichtiger Agent, aber während die Bank ihr Europageschäft ausweitete, schnappte er gelegentlich interessante Informationen auf. Manchmal forderte Kairo Angaben über die Finanzen eines Waffenproduzenten, eines jüdischen Philanthropen oder eines arabischen Millionärs. Hassan hatte auch den allgemeinen Auftrag, israelische Geschäftsleute in Europa für den Fall, dass sie Agenten waren, im Auge zu behalten. Deshalb hatte er sich Ned Dickstein genähert und ein freundschaftliches Verhalten vorgetäuscht. Da war die merkwürdige Sache in der Rue Dix am Abend zuvor gewesen. Zwei junge Männer, der Polizei als Diebe bekannt, waren brutal zugerichtet aufgefunden worden. Hassan hatte alle Einzelheiten von einem Kontaktmann bei der Polizei erfahren. Ihre Verletzungen deuteten auf einen Profi hin. Nach einem solchen Vorfall war jeder Israeli, der überstürzt abflog, einer Überprüfung wert. Hassan fuhr zum Alpha-Hotel zurück und sprach mit dem Empfangschef. »Ich war vor einer Stunde hier, als einer Ihrer Gäste sich abmeldete.« Hassan gab ihm 200 Luxemburger Franc. »Würden Sie mir sagen, unter welchem Namen er sich eingetragen hat?« »Natürlich.« Der Angestellte zog einen Ordner zu Rate. »Edward Rogers. Von der Zeitschrift Science International. Würden Sie nachsehen, ob sich ein Nathaniel Dickstein aus Israel eingetragen hat?« »Gern. Der Empfangschef benötigte mehrere Minuten und Hassans Erregung verstärkte sich. Wenn Dickstein sich unter einem falschen Namen eingetragen hatte, war er kein Weinvertreter. Was konnte er also anderes sein als ein israelischer Agent? Schließlich klappte der Mann seinen Ordner zu und blickte auf. Ganz bestimmt nicht. Vielen Dank. Auf der Fahrt ins Büro war Hassan strahlender Laune. Sobald er an seinem Schreibtisch saß, entwarf er eine Nachricht. Mutmaßlicher israelischer Agent hier entdeckt, Ned Dickstein, alias Ed Rogers. 1,68 Meter, schlank gebaut, dunkles Haar, braune Augen, Alter etwa 40. Er verschlüsselte die Botschaft und sandte sie über Telex an die Abteilung für allgemeine Nachforschungen. Dann rief Kairo ihn an. Das war noch nie der Fall gewesen. Der Anrufer wollte mehr über Dickstein erfahren. »Ich möchte die Identität des Mannes klären, der in Ihrer Botschaft erwähnt wird. Bemerkten Sie eine Nummer, die auf dem Unterarm tätowiert ist?« »Heute habe ich sie nicht gesehen, aber ich weiß, dass er sie hat. Vor Jahren waren wir zusammen an der Oxford University.« »Sie kennen ihn. Ist diese Information in Ihrer Akte?« »Nein, ich habe nie...« »Dann sollte sie es sein.« »Wie lange sind Sie schon bei uns?«
»Seit 1957.«
»Deshalb also. Damals sah es noch anders aus. Gut, hören Sie jetzt zu. Dieser Mann ist ein sehr wichtiger Kunde. Wir wollen, dass Sie ihn rund um die Uhr nicht aus den Augen verlieren.«
»Das geht nicht«, antwortete Hassan. »Er hat die Stadt verlassen.«
»Wohin ist er gereist?«
»Ich weiß nicht, wohin er geflogen ist.«
»Dann finden Sie es heraus. Rufen Sie die Fluggesellschaften an. Ich brauche sein Reiseziel, und zwar bevor er dort eintrifft. Rufen Sie mich in einer Viertelstunde an. Endlich haben wir Kontakt mit ihm, und wir dürfen ihn auf keinen Fall wieder verlieren.«
»Ich kümmere mich sofort darum«, versprach Hassan. Aber bevor er den Satz beenden konnte, hatte sein Gesprächspartner aufgelegt.
Er wiegte den Hörer in der Hand. Kairo hatte ihm nicht gedankt. Aber das hier war noch besser. Plötzlich war er wichtig geworden. Seine Arbeit war dringlich. Er hatte eine Chance, endlich zurückzuschlagen. Hassan begann, die Fluggesellschaften anzurufen.